Wir nutzen immer öfter digitale Banken in der Schweiz, aber wer sind eigentlich die Anbieter, die das Geschäft dominieren und was machen sie gut und weniger gut? Und was müssen wir eigentlich als Kundinnen und Kunden wissen über das Geschäft? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten Michael Heim. Mein Name ist Tim Höfinghoff und hört Handelszeitung Insights. Hallo Michael.
Hallo Tim.
Schön, dass du hier bist im Podcast-Studio. Wir reden über das digitale Banking heute. Und wenn ich so die Berichterstattung in der Handelszeitung, in der Bilanz oder beim Blick oder wo auch immer hier bei Ringier Medien Schweiz mir anschaue, dann sehe ich oft das Einnahmefeld
Revolut,
genau. Sind die in der Schweiz wirklich so stark und groß oder machen die nur gutes Marketing?
Also sie sind groß und stark. Es ist ein sehr spannender Fall, weil einerseits dürfen sie überhaupt erst seit etwa einem Jahr wirklich Werbung machen in der Schweiz, weil sie vorher keine Bewilligung hatten. Also das heißt, die sind lange gewachsen, ohne dass sie wirklich irgendwie sichtbar oder aktiv waren. Gleichzeitig haben sie heute schon mehr als 1 Million Kunden in der Schweiz.
Also die allein haben, in der Schweiz?
Allein in der Schweiz. Die sind mit eigentlich nur Mundpropaganda sind die auf 1 Million Kunden gekommen. Und das zeigt schon, das ist effektiv ein spannender Fall.
Da haben viele Schweizerinnen und Schweizer miteinander gesprochen und sagen, du brauchst eine neue App.
Genau, also das ist wirklich, da hat der eine dem anderen erzählt, hey, ist ein cooles Produkt.
Und, es gibt auch Wise, es gibt digitales Angebote von der ZKB, von der UBS, von vielen anderen. Da reden wir gleich im Detail noch drüber. Wie kommt das, dass die plötzlich den Markt so aufgerollt haben in der Schweiz?
Ja, ich glaube, das eine ist sicher, dass sie sehr vieles sehr gut gemacht haben und das Erste gemacht haben. Also das war wirklich ein bisschen sehr werberisch, aber ein revolutionäres Produkt im Sinne von, die haben Dinge
anders
gemacht.
Über die Nachteile reden wir ja gleich noch.
Genau,
die kommen schon auch. Wir machen nicht Bewerbung
hier. Die kommen dann schon auch noch. Ja. Nee, aber die haben halt wirklich Dinge anders angegangen, haben Dinge hinterfragt. Ja. Und das hat dazu geführt, dass da wirklich halt die Leute, jetzt blöd gesagt, draufgesprungen sind.
Okay, digitales Banking. Erklär mal ganz kurz, was das eigentlich ist. Also, ich habe eine Hausbank, ich habe eine App. Du bist ja jemand, das finde ich ja faszinierend, der hat, glaube ich, wie viele Konten? 20, 30?
Ich kann es nicht mehr zählen.
Größenordnung. Wie viele Kreditkarten? Du bist ja jemand bei uns im Haus, der testet ja das digitale Banking schon seit vielen Jahren, finde ich sehr faszinierend. Ja. Deshalb bist du immer gerne bei uns auch Gast im Podcast-Studio, weil du beschäftigst dich, und ich lache jetzt wirklich, weil ich kenne niemanden, der das so im Detail macht, aber ich finde das überhaupt nicht zu lange. Ich finde das total super, weil du gibst super Tipps auch für Kundinnen und Kunden, für Leserinnen und Leser. Du weißt genau, wo die Marge ist, wie viel Prozent man bei wem sparen kann. Ich finde es immer faszinierend. Aber erzähl ein bisschen, wie du das machst. Also du bist bei ganz vielen Kunden Kunde und testest jeden Tag mit allen Karten, mit allen Apps.
Ja,
schon seit Jahren, oder?
Einfach gesagt, ich habe mittlerweile das Problem, dass ich bei Google Pay nicht mehr alle Karten hinterlegen kann.
Weil
da gibt es irgendeine Obergrenze, und da hat es mir vor kurzem angezeigt, nee, ich kann jetzt keine zusätzlichen Karten
Sie
mehr
haben zu viele
in meiner Wallet hinterlegen,
okay,
weil ich halt so viele Karten habe. Also das ist wirklich ein physischer Stapel, irgendwie 5 Zentimeter hoch.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Ja, aber deine Erfahrung ist schon, man muss wirklich das als Kunde testen, weil sonst kann man da nicht groß drüber berichten, oder?
Ja klar, natürlich muss man es nicht in dieser Tiefe testen, wie ich das mache, weil ich interessiere mich dann schon teilweise für Details.
Ja.
Aber das Schöne an diesen digitalen Konten ist, und darauf kommen wir sicher noch, dass es halt massiv einfacher geworden ist, so ein Konto rasch zu eröffnen. Also bei mir hat es auch angefangen, dass ich gesagt habe, ich will testen, wie einfach lassen sich Bankkonten heutzutage rein digital online eröffnen. Und da habe ich dann zahlreiche Konten eröffnet, einfach nur, um das zu vergleichen. Und das ist heute, hast du, also ich mag mich noch erinnern, eines dieser Konten, ich glaube es war Revolut, das habe ich auf dem Weg zur Arbeit, habe ich die Kontoeröffnung gemacht. Mhm. Irgendwo zwischen aus dem Zug aussteigen.
Ist das sicher, dass man sowas so mal eben macht, oder hat das Datenschutzprobleme hinterher?
Nee, also im Prinzip, Datenschutz ist immer das gleiche Thema. Du musst dir einfach bewusst sein, welche Daten du wem übergibst. Mhm. Aber du übergibst keine anderen Daten, ob du jetzt eine digitale Kontoeröffnung machst oder ob du bei deiner Bank auf der Filiale vorbeischaust und Datenpass hinlegst.
Aber jetzt sind wir schon mittendrin in der Debatte. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen noch einen Schritt zurückgehen, was diese digitalen Banken denn eigentlich anders machen. Man kann ja sagen, gut, also ich habe schon seit Jahren überweise ich Geld, also andere Banken können das auch. Aber was zeichnet diese neuen Player aus, was die anderen jetzt, die klassischen Banken, nicht haben? Also wahrscheinlich, dass man sich schneller anmelden kann zum Beispiel.
Genau, also das ist wirklich etwas, ich würde sagen, dass das Handling, all diese Fintechs oder digitalen Anbieter, die haben einfache digitale Produkte. Also das heißt, das sind Produkte, die wirklich nur das machen, was sie müssen. Es ist möglichst meistens nur mit einer App zugänglich. Mhm. Da gibt es nicht 100 verschiedene Wege und 100 verschiedene Menüs, sondern das ist einfach strukturiert und gleichzeitig sind sie halt auch günstiger. Also es sind in der Regel auch Preisbrecher.
Das heißt, die Karte ist günstiger.
Genau,
du zahlst die keine Gebühren für Devisen. Wenn ich im Ausland in Euro oder in was auch immer für eine Währung, in Dollar oder was auch immer bezahle, habe ich weniger Gebühren. Was fällt uns noch ein? Also
Aktientrading ist zunehmend ein Thema.
Da sind die Gebühren dann auch günstiger?
Da sind sie günstiger, okay. Vor allem für kleine Beträge. Weißt du, wenn du, wenn ein kleiner Kunde für ein paar tausend Franken Aktien kaufen will, dann kostet das bei einer traditionellen Bank in der Regel so hohe Mindestgebühren, dass sich das gar nicht lohnt. Mhm. Und die haben halt keine Mindestgebühren, die haben kleinere Margen. Und das ist schon auch interessant, weil die kommen damit in ein Segment rein, wo die traditionelle Bank halt nicht so tätig war.
Das heißt, als Kunde frage ich mich dann schon, brauche ich meine Hausbank noch oder soll ich nicht die Bank nehmen, die ich da auf meiner App habe?
Genau, am Ende kommt es wirklich darauf an, für was du das brauchst. Mhm. Und das können wir auch im Detail noch anschauen. Aber das ist, für gewisse Bereiche haben die halt einfach neue Möglichkeiten geöffnet, die es vorher nicht gab. Mhm. Und wirklich, ich meine, das ist es ist die Mischung aus Zugänglichkeit und Gebühren. Mhm. Und das in Kombination hat dazu geführt, dass die halt einfach Dinge gemacht haben, die es so vorher nicht gab.
Lass uns mal kurz innehalten und uns erklären, wo wir jetzt stehen. Also das digitale Banking ist ja jetzt nicht ganz neu. Aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, so richtige digitale Banken, die gibt es in Anführungsstrichen erst so seit 10 Jahren in der Schweiz. Und da hat sich ja unheimlich viel getan. Ordnen mal ganz allgemein ein, wo wir jetzt stehen, wer so die größten Anbieter sind. Jetzt sind auch wieder welche verschwunden, da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Aber wo wir da ungefähr jetzt stehen, in der digitalen Bankenrevolution
in der Schweiz. Man muss wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden. Natürlich gab es schon lange in der Schweiz Banken, die ein E-Banking hatten.
Ja.
Oder es gab Online-Trader wie Swissquote, was ja eigentlich auch sowas wie ein Fintech war. Mhm. Die gibt es schon lange. Aber man kann sicher sagen, so in diesen 10 Jahren, seitdem es auch Revolut gibt, da hat wirklich was sich verändert, wenn man zurückblickt. Also eben, die haben vor 10 Jahren gestartet. Die kamen vor 8 Jahren in die Schweiz. Damals begann dann auch in der Schweiz, gab es Startups wie Neon, wie Zack, wie Yapil, die plötzlich gesehen haben, hey, da ist eine Nische, da können wir was machen. Und da, in diesen letzten 10 Jahren, würde ich sagen, hat sich sehr viel verändert, weil da sind Schweizer Anbieter entstanden, da sind ausländische Anbieter in die Schweiz gekommen. Da haben dann plötzlich, du erinnerst dich, die Credit Suisse hat mit viel Tada, haben sie ihr CSX lanciert, was eigentlich so etwas war wie ein Revolut-Klon innerhalb einer traditionellen Grossbank. Also da ist sehr viel entstanden und ich glaube, das Ergebnis ist einerseits, dass man sagen kann, es gibt wirklich neue Anbieter, die sich etabliert haben. Wir haben Revolut erwähnt, wir haben Neon mit mehreren 100'000 Kunden in der Schweiz. Wir haben You mit mehreren 100'000 Kunden in der Schweiz. Also wir haben im Anlagesegment ganz viel, was entstanden ist. So diese ganzen 3A-Apps wie Fiac, wie Frankly. Und auf der anderen Seite mussten sich die Banken anpassen. Die traditionellen Banken haben ihr Angebot angepasst und haben sich auch verändert. Ich glaube, das ist so das,
also da was abgegangen ist. Also da spielt der Wettbewerb und da ist ein bisschen... Bisschen viel frischer Wind durchs eingeschlafene Banking in der Schweiz geflogen?
Ja, natürlich. Also die Schweizer Banken, die sind gut im Wealth Management. Dort verdienen sie sehr viel Geld bei der Betreuung von vermögenden Kunden. Mhm. Die waren ursprünglich mal technologisch auch weit vorne dabei. Ich sage so etwas wie digitaler Börsenhandel. Da war die Schweiz eines der ersten Länder oder überhaupt das erste Land, die das hatte. Aber so im Retail-Banking ist nicht mehr so viel gelaufen. Also das muss man ehrlicherweise schon sagen. Da haben die Banken, das merkt man, hatten andere Prioritäten.
Mhm. Lass uns darüber sprechen, was sich geändert hat, so aus Kundensicht und auch aus Bankensicht. Also ich kann mir vorstellen, du hast gerade schon ein bisschen erwähnt, aus Kundensicht, es ist günstiger geworden. Ich gehe nicht mehr in die Filiale, sondern habe dann meine App, mit der ich dann spiele. Sind das so die wichtigsten?
Also ich würde schon sagen, einerseits die Preise. Mhm. Es gab massiven Druck auf die Preise. Viele Banken haben mittlerweile ihre Kontoführungsgebühren abgeschafft. Du kriegst eine kostenlose Visa-Karte oder Mastercard. Der Aktienhandel ist günstiger geworden. Mhm. Also ich glaube, für den Kleinkunden vor allem, aber auch für, sage ich mal, den mittelständischen Bankkunden, wurde das Banking günstiger. Und es wurde einfacher. Also es gibt technologischen Fortschritt. Also weißt du, so kleine Dinge, wie wenn du dir überlegst, früher, wenn du deine Kreditkarte nicht mehr gefunden hast, dann musstest du bei der Bank anrufen, dann haben die eine Kartensperrung gemacht, das hat dich irgendwie 20 Franken gekostet, dann hast du eine Woche gewartet, bis du eine Ersatzkarte hattest. Mittlerweile kannst du das in der App rasch an- und abschalten. Wenn du die Karte wieder findest, dann deaktivierst du die Sperre wieder. Ah. Solche kleinen Dinge und eben digitale Kontoeröffnungen, die es vorher nicht gab. Die ganzen Apps haben sich entwickelt, das E-Banking hat sich weiterentwickelt. Ich glaube, das hat sich massiv verändert aus Kundensicht. Und ich glaube, man kann sagen, diese Fintechs, die sind so ein bisschen wie Schrittmacher für die Branche. Also die haben oft einzelne Dinge adressiert und etwas verbessert. Und dann hat die ganze Branche gemerkt, da ist was.
Das gefällt den Schweizerinnen und Schweizern.
Das gefällt den Schweizern. Also nehmen wir wieder das Beispiel von dieser Kartensperre. Mittlerweile hast du das praktisch bei jedem Kreditkarten- oder Kartenanbieter in der Schweiz auch. Okay. Aber es dauerte ein paar Jahre, bis die sahen, das ist offenbar wirklich ein Bedürfnis, weil die waren sich das gar nicht gewöhnt. Weil früher haben die einfach einmal im Monat eine Rechnung nach Hause geschickt. Und digitaler Zugang war überhaupt kein Thema.
Und aus Bankensicht, also die mussten sich dann schon anstrengen, haben wahrscheinlich auch viele Kundinnen und Kunden verloren, ja. Mussten sich wahrscheinlich dann auch überlegen, sind unsere Gebühren wirklich so kompetitiv?
Ja, also die Kundschaft ist massiv weniger treu als früher. Früher hattest du deine Hausbank und heute ist halt, ich sage immer, die Konkurrenz ist...
Ich fühle mich schon schlecht, weil ich nur 2-3 Banken habe, du hast ja 30.
Man muss jetzt nicht gerade so extrem sein, weil das hat auch Nachteile, wenn man die Übersicht verliert. Aber ich meine, der Konkurrent ist heute ein Klick auf deinem Handy entfernt, oder? Ich habe in meiner Kartenwallet habe ich alle Karten nebeneinander und ich kann bei jedem Einkauf spontan entscheiden, nehme ich die Karte mit den Bonuspunkten oder nehme ich die mit den besseren Wechselkursen.
Würde meinen Einkauf ja noch komplizierter.
Das hat es für die Banken natürlich massiv erschwert. Und das sieht man auch. Also so Dinge wie jetzt, gerade vor kurzem hat eine große Kartenherausgeberin, die Swisscard, hat ein neues Produkt lanciert, gar nicht groß beworben. Da geht es nur darum, die bestehende Kundschaft abzuholen und denen auch sowas wie eine Revolut-Karte zu geben mit günstigeren Wechselkursen. Mhm. Weil sie gemerkt haben, die Leute, die bei ihnen irgendeine Platinum-Karte hatten, die überwiesen dann trotzdem 4-mal im Jahr ein paar tausend Franken auf Revolut, um in den Ferien günstiger bezahlen zu können. Mhm. Und das kann sich eine Schweizer Bank nicht mehr leisten, weil die verliert damit Kunden und Umsatz.
Wer sind denn so die Tempomacher? Also ist das Neon, You, Revolut? Erzähl so ein bisschen, wer es da wirklich gut macht und wer hinten dran ist.
Also wenn wir so im Alltagsbanking bleiben, um es jetzt mal ein bisschen einfach zu halten, sind das sicher diese großen Namen. Mhm. Revolut hat in ganz Europa übrigens die Bankenszene aufgemischt. In der Schweiz sind es Neon, sind You. Es gab Versuche wie Zack von der Bank Claire, die auch sehr früh dabei waren. Wise hat sicher eine Rolle gespielt. Die sind international sehr bedeutend.
Wise.
Und ich glaube, die werden auch genutzt, vor allem für Geldüberweisungen, weil sie auch sehr gute Wechselkurse haben. Mhm. Interessanterweise gibt es dann da wieder Schweizer Firmen wie Neon, die mit Wise zusammenarbeiten.
Okay.
Also da gibt es dann auch so Kooperationen hintenrum. Dann gibt es aber auch andere, die gekommen und wieder verschwunden sind. Also in der Schweiz, großer Fall, war die Flowbank, das war eine Schweizer Digitalbank. Die wurde von der FINMA geschlossen, weil sie gewisse Kriterien nicht erfüllt hat. Yapil war so einer, die ganz früh dabei waren, auch mit einem normalen Haushaltskonto. Und die haben dann so ihren Fokus verschoben, haben sich ein bisschen aus diesem Retail zurückgezogen. Und ich glaube, das berühmteste Beispiel ist Radicant, diese Tochter der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank, die wahrscheinlich jetzt geschlossen werden. Also das war ein Projekt, die hatten keinen Erfolg, das hat viel Geld gekostet und die sind jetzt gerade dabei, entweder verkauft oder...
Wir nehmen jetzt ja Ende September auf, das ist ein sehr aktuelles Thema, da werden wir gleich im Detail nochmal drüber sprechen. Aber was ich dich vorher noch fragen möchte, was sind die Gründe dafür, dass es den neuen Playern so gut gelungen ist, die Kunden zu gewinnen? Und daran schließt du ein bisschen auch die Frage an, das hast du ja auch schon ein bisschen beantwortet, warum sich die Etablierten so schwer getan haben? Ist das das Festhalten an der Marge oder haben die das verschlafen oder woran liegt das?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Also ich habe mir wie zwei Punkte dazu mal aufgeschrieben. Das eine ist, es gibt kulturelle Gründe. Also Schweizer Banken, die setzen sehr viel Wert auf Stabilität. Das war so der Wert in der Vergangenheit, der immer groß gezählt hat. Man will Vertrauen haben in seine Bank, man will genau wissen, was man kriegt. Und da steckt schon so ein bisschen eine sehr konservative Haltung drin, währenddem halt diese Online-Anbieter, die kommen aus einer Internetkultur raus. Da ist Trial and Error. Man versucht mal was, vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. Und das ist, von der Mentalität her, ist das ein Stück wie ein Widerspruch, oder? Also da muss man sich anpassen können. Dann, du hast es erwähnt, ist sicher die Angst, Margen zu verlieren. wenn ich bisher 100 Franken pro Jahr für eine Kreditkarte verlangen konnte und 4% Devisenmarge draufknalle, da verdiene ich gutes Geld. Und wenn ich jetzt da diese Gebühren senke, verliere ich diesen Umsatz, oder? Das heißt, ich muss da wie abschätzen können, verliere ich den Umsatz, weil ich meine Gebühren senke, oder verliere ich den Umsatz, weil die Kunden zur Konkurrenz abwandern? Und da ist natürlich, da will man sich nicht direkt selber kannibalisieren. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, und der ist auch ganz wichtig. Es geht auch um die Technologie. Diese Online-Anbieter, die haben neue Systeme, die genau für irgendetwas gebaut wurden.
Die haben keine Legacy-Debatte.
Die haben keine Legacy. Und wenn du eine Großbank hast, eine UBS oder eine Kantonalbank, die haben über Jahrzehnte gewachsene, komplizierte Informatiksysteme, und da ist es teilweise einfach schlicht nicht so einfach, irgend so was Kleines wie so eine Kreditkarte sperren und entsperren in ihre Systeme einzubauen.
Jetzt hast du viel erzählt, was die neuen jungen Wilden, so jung sind sie ja nicht mehr, schon mittlerweile 10 Jahre alt, besonders gut machen und die etwas älteren Damen und Herren da vor sich hertreiben. Aber erzähl ein bisschen, was Revolut und Co. und nicht so gut machen. Also man liest ja auch oft, dass es Kundenbeschwerden gibt. Lass uns darüber ein bisschen sprechen, worauf man achten muss. Weil da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt sozusagen.
Genau, also ich meine, da sind wir jetzt wieder bei dieser Internetmentalität. Das ist voll auf Selbstbedienung ausgerichtet. Das heißt, du musst aber auch deine Probleme in der Regel selber lösen. Also der Kundendienst ist und war nie die große Stärke dieser Anbieter.
Die
also
vor allem
bei Revolut, aber auch bei der deutschen N26 oder N26. Die hatten viele Geschichten mit Leuten, die Probleme hatten und nicht an irgendeinen Berater kam, der diese Probleme lösten. Sie hatten oft Probleme mit Geldwäschereifällen, wo dann entweder fälschlicherweise Konten gesperrt wurden oder Sperrungen nicht gemacht wurden, obwohl offensichtlich irgendwas schiefgelaufen ist. Das hat sich sicher gebessert. Es ist noch schwierig, das nachvollziehen zu können, wie sehr sich das gebessert hat. Man hört einfach weniger Klagen als früher. Aber ich denke, das ist sicher ein Nachteil dieser Digitalanbieter. Plus ein weiterer Nachteil, sobald du einen internationalen Anbieter hast, ist natürlich, dass die nicht so in diesen Schweizer Usanzen drin sind. Also die sind nicht so nahe an unseren Gewohnheiten, die wir hatten mit unseren Banken, sondern das sind halt Produkte, die aus einer internationalen Kultur rauskommen. Mhm. Also da haben sie sicher starke Nachteile.
Wo kommen
Nachteile.
Die denn her? Weil man sagt ja auch oft, dass das ausländische Anbieter sind und die sind ja eigentlich gar keine richtigen Schweizer Banken. Das hat ja dann auch Konsequenzen für meine IBAN-Nummer beispielsweise und für Geldwäschegesetze und Vorgaben. Also wo kommen die her? Und wie, also bin ich dann irgendwo in Litauen oder in Großbritannien Kunde? Oder?
Genau. Also
in Holland oder?
Um jetzt wieder beim Beispiel Revolut zu bleiben, das ist genau das. Die sind in Großbritannien gestartet mit sowas, man könnte sagen, mit einer Kreditkartenlizenz. Mhm. Oder? Und Schweizer, die da Kunde wurden, die waren eigentlich Kunde von einer britischen Kreditkartenfirma. Und dann hat sich das so ein bisschen in Richtung Banking entwickelt, aber du warst immer noch Kunde einer britischen Bank. Oder es war noch keine Bank, aber von einer britischen Firma. Das heisst, auch deine Kontonummer war eine britische Kontonummer. Mittlerweile haben die das geswitcht, die haben jetzt eine europäische Banklizenz aus, du hast es erwähnt, Litauen. Und das heißt, die Schweizer sind jetzt Bankkunde einer litauischen Bank. Und das hat einerseits natürlich gewisse regulatorische Gründe, also das sind Unterschiede zu einer Schweizer Bank, aber das heißt auch, dass eigentlich deine Stammkontobeziehung ist über Litauen. Jetzt kannst du dir eine Banküberweisung auf dein Konto machen mit einer internationalen Kontonummer, das geht schon. Aber das kostet dann teilweise Gebühren.
Meine Gelder gesichert in Litauen. Und also
die sind in Litauen genau gleich gesichert wie in Frankreich, Deutschland oder Italien. Das ist die EU-Regulierung. Das ist vergleichbar mit der Schweiz. Da gibt es einen Einlegerschutz. Da würde ich gar nicht so einen großen Unterschied sehen. Aber zum Beispiel im Zahlungsverkehr hast du Nachteile, weil die natürlich nicht direkt im Schweizer Zahlungsverkehr eingegliedert sind. Und eben die Kontonummer, die haben dann zwar so eine Kooperation mit der PostFinance. Da kannst du auch eine Einzahlung auf dein Revolut-Konto machen. Aber es ist ein bisschen komplizierter als bei einem Schweizer Konto.
Aber die sagen
Konto.
Doch, sie wollen jetzt eine Schweizer Banklizenz haben
genau.
Und alles werde gut und ich werde dann auch Schweizer Kunde sein sozusagen oder richtiger eine Schweizer Bank.
Ich bin auch überzeugt, dass das kommen wird. Ich habe jetzt gerade ein Interview gemacht mit einem Manager von Revolut über das Schweizer Geschäft und der hat ziemlich klar gesagt, ihr Ziel ist es, in der Schweiz eigentlich wie eine Schweizer Bank reguliert zu sein. Also das heißt, die gehen weiter rein in den Markt. Die werden entweder sich eine Schweizer Banklizenz besorgen oder sie werden dafür sorgen, dass eine richtige Niederlassung ihrer Bank in der Schweiz gibt. Und spätestens dann merkst du keinen Unterschied mehr zu irgendeiner Kantonalbank oder einer UBS.
Das heißt, ich habe eine richtige Schweizer Kontonummer
dabei. Das wird kommen. Das wird,
also das heißt aber auch, dass der Druck auf die anderen Anbieter noch mehr steigen wird.
Ja, natürlich.
Weil du und ich uns dann sagen, muss ich noch bei meiner klassischen Hausbank bleiben?
Das wird ein Anbieter werden wie irgendeine Schweizer Bank. Also,
ohne Filiale.
Einfach ohne Filiale, genau, ein reiner digitaler Anbieter. Aber das eben, nehmen wir das Beispiel wieder von der Swissquote Bank. Das ist eine Schweizer Online-Bank, die gibt es seit wahrscheinlich mittlerweile etwa 20 Jahren. Die haben in Zürich, glaube ich, eine kleine Filiale, aber die wird nicht genutzt als Bankfiliale, oder? Mhm. Du kannst dir ein bisschen vorstellen, wenn du Revolut in Irland anschaust, dort sind die so verbreitet wie eine ganz normale Bank. Die haben 60% Marktanteil in Anführungszeichen, also die erreichen 60% der Iren als Bank.
Jetzt reden wir viel über Irland, über Litauen und über Großbritannien. Wie kann das sein? In der Schweiz haben das Banking, glaube ich, nicht erfunden, aber waren immer ziemlich gut da drin. Wie kann das sein, dass die ausländischen Anbieter da jetzt uns hier so vor sich hertreiben? Und warum kommen diese ganzen Änderungen aus dem Ausland?
Weil im Ausland das Retail-Banking eine andere Bedeutung hat. Ich habe es schon erwähnt, die Schweizer Banken, die verdienen sehr viel Geld mit vermögenden Kunden, mit institutionellen Kunden. Und das Kleinkundensegment, dein Lohnkonto, mein Sparkonto, das läuft so ein bisschen nebenher. Mhm. Da verdienen sie nicht die große Kohle damit. Und das heißt auch, das ist nicht das Geschäft, wo sie groß rein investieren. Also das siehst du am schönsten daran. Schweizer Banken sind sehr international, die haben sehr viel ausländische Kundschaft, aber die betreiben kein Kleinkundengeschäft im Ausland.
Aber für wen lohnt sich denn das, das Angebot dieser neuen, was heißt neu, aber sind ja schon seit 10 Jahren hier, dieser Anbieter? Also sind das Leute, die nur ein Lohnkonto haben wollen oder die ein bisschen im Ausland Gebühren sparen möchten, oder sind das junge Menschen, sind das alte Menschen? Also
du hast es eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst. Es sind vor allem Privatkunden. Es sind Kleinkunden. Das sind alles Angebote für den Alltag. Das ist noch nicht das große Private Banking. Da wird sicher auch noch was passieren in den nächsten Jahren. Aber im Moment sind das Lohnkonten, das ist ein bisschen sparen, das ist ein bisschen Geld investieren. Ich sage jetzt mal im Bereich traden. Im Bereich von kleiner Kunde bis irgendwie so mittelständischer Kunde, im Bereich von vielleicht ein paar hunderttausend Franken Vermögen. Mhm. Das sind so, in diesem Range sind diese Digitalanbieter
stark. Das heißt, eine aufwendige Vermögensverwaltung, Beratung bekomme ich bei denen natürlich nicht.
Beratung ist nicht deren ihre Stärke, aber da werden sicher digitale Lösungen kommen in den nächsten Jahren, wo versucht wird, ein bisschen mehr in dieses lukrative Gebiet der, man spricht da von Mass Affluent, also das sind Kunden mit so Vermögen zwischen 500.000 und vielleicht einstelliger Millionenbetrag.
Die fragen sich dann auch, wieso muss ich jetzt plötzlich bei meiner, bei diesen Revoluts und den anderen Wises, warum zahle ich da so niedrige Gebühren? Warum muss ich das nicht vielleicht auch bei der Vermögensverwaltung machen? Und man sieht ja auch True Wealth beispielsweise und andere Anbieter in der Schweiz, die sehr günstige Angebote machen und sagen, wir machen euch ein Vermögensverwaltungsangebot mit ETF, machen die das ja, glaube ich, das sich dann auch deutlich abgrenzt zu den Gebühren von anderen.
Ja, und du musst dich immer fragen, wie viel ist mir das wert, was ich von meiner, ich sage jetzt mal, analogen Bank bekomme? Weil in der Regel läuft es darauf hinaus, dass du bei deiner traditionellen Bank auch noch eine Beratung kriegst.
Ich habe einen echten Menschen.
Du hast einen echten Menschen.
Bleib nicht im Callcenter hängen, das ist auch ein wichtiger
Wert. Du hast einen Kundenberater, du kannst vielleicht einmal im Jahr mit dem einen Termin machen, zusammensitzen. Das kriegst du bei so einem Digitalanbieter nicht. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass die Vermögensverwaltung, eben nehmen wir mal True Wealth, dass die im Endeffekt genau gleich gut funktioniert, wie wenn du mit deinem Retail-Berater bei der ZKB zusammensitzt und der dir am Ende ein paar Fonds verkauft, dann ist dann vielleicht True Wealth wirklich die bessere Variante für dich. Und ich glaube, das ist so etwas, da sind wir noch am Anfang. Oder weil die sind noch in Nischen unterwegs, aber da wird sich sicher noch sehr viel tun. Und das werden die Schweizer Banken dann richtig spüren. Also wenn da Fahrt reinkommt, dann verschieben sich dann nochmal im größeren Stil Margen.
Gut, aber ZKB, die schlafen ja auch nicht und UBS auch nicht und haben auch neue Angebote geschaffen dazu. Also wie reagieren die denn darauf?
Eben, das ist genau der Punkt. Die reagieren darauf, indem sie sich natürlich anschauen, was sind die Pain Points. Also weshalb verlässt du vielleicht deine traditionelle Bank und gehst zu einem Digitalanbieter? Und natürlich sieht man das, dass diese Banken nachziehen. Also nehmen wir die ZKB mit ihrem Frankly-Angebot fürs 3-Jahr-Sparen. Die haben 1:1 ein Fintech kopiert, das mit ihrem System nachgebaut und das funktioniert. Nehmen wir die UBS, die hat in den letzten Jahren sehr viel Geld investiert, um ihr E-Banking, um ihre Apps einfacher zu machen. Die haben zum Teil die Konditionen auch angepasst.
Das heißt, ich muss also, ja gar nicht wechseln, wenn ich UBS-Kunde bin oder wenn ich ZKB-Kunde bin oder wer auch immer.
Schau dir an, ob die Systeme für dich passen, ob die Gebühren für dich passen. Die traditionellen Banken werden nie die Preisbrecher sein. Die werden nie die sein, die als Erste irgendeine radikale Veränderung machen. Aber die werden in der Regel mit ein paar Jahren Verzögerung nachziehen. Mhm. Und das ist halt immer die Frage, wie weit ziehen sie nach und reicht das?
Jetzt hast du gerade eine Bank schon erwähnt vorhin, Radikant. Also was ist da los? Hat das auch jetzt Gründe, die darin begründet sind, dass das Geschäft nicht funktioniert? Oder sind das ganz andere Gründe? Weil das ist ja auch so ein Beispiel gewesen, ja, die gepusht wurden und wir sagen, oh, ein Fintech läuft super und...
Ich glaube, läuft super, hat man da nie gesagt. Nee, das war ein spannender Fall oder ist ein spannender Fall, weil da genau eine traditionelle Kantonalbank kam und sagte,
welche? Sag mal.
Das war die Basel Landschaftliche Kantonalbank, die BLKB, die hat gesagt, hey, da passiert was und wir müssen da irgendwie auch reingehen. Das ist einerseits für uns ein neues Geschäftsfeld, wo etwas entstehen könnte. Andererseits gibt es eine Nachfrage nach digitalen Angeboten und die sind hingegangen, haben in Zürich eine Bank gegründet und haben wirklich auf dem weißen Blatt Papier eine Digitalbank komplett neu gebaut. Viel Cloud zusammen mit Google, damals so ein bisschen nachhaltiger Ansatz. Und das ist ein spannendes Beispiel, weil technologisch hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Die haben es geschafft, so eine Bank aufzubauen, haben aber einfach keine Kunden gefunden. Dumm, oder?
Und ist weniger gut.
Und da kommt dann das zweite Element rein, als man dann gesehen hat, hey, das läuft nicht ganz so, wie wir uns das vielleicht erhofft haben, da kamen dann die kulturellen Probleme. Da war diese eher traditionelle Kantonalbank aus einem sehr konservativen, traditionellen Kanton Basel-Land. Auf der anderen Seite diese hippe Bank aus Zürich, die nur Geld verbraucht hat und noch nicht so richtig durchgestartet ist. Und da siehst du dann plötzlich, da kommen dann diese Ebenen rein, wie lange ziehen wir das durch? Haben wir wirklich das Know-how, das so richtig zu steuern? Und da wurde jetzt quasi ein Schlussstrich gezogen und eben, wie ich schon erwähnt habe, vermutlich wird die zugemacht. Das weiß man im Moment noch nicht
so genau. Ein anderes Beispiel, korrigiere mich, Frühjahr dieses Jahr, Raiffeisen Schweiz, die Bank, hatte damals auch mitgeteilt, dass die Entwicklung der eigenen App nun definitiv abgebrochen werde. Das hat ungefähr, ich habe es mal nachgeschaut im Archiv, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, knapp 50 Millionen Franken gekostet. Also, was waren da die Gründe?
Das ist ein anderer Fall. Das ist auch spannend, weil das ist ja eigentlich nicht ein Fintech-Projekt gewesen, sondern das war Raiffeisen, eine der größten Retail-Banken oder Bankengruppen der Schweiz, die es überhaupt gibt. Und die haben versucht, eigentlich all ihre internen Lösungen über eine neue Bank-App abzulösen. Und das ist von daher ein technisches Thema. Und das zeigt jetzt genau wieder, wie schwierig es ist, innerhalb bestehender Systeme was Neues zu bauen. Und das hat nicht funktioniert. Die haben zwar eine wunderschöne App gebaut, aber das hat nicht skaliert. Die Systeme kamen an ihre Grenzen, als sie da begonnen haben, die Kunden drauf zu migrieren. Mhm. Und das, für mich ist das fast das größere Debakel als dieser Fall Radikant, weil das hat zwar nicht ganz so viel gekostet, aber eigentlich ist da gar nichts rausgekommen und es ging nur darum, eigentlich irgendein internes System durch ein anderes System abzulösen. Mhm. Radikant, die haben wenigstens versucht, was Neues zu bauen, haben etwas gewagt. Das war auch von Anfang an als Risiko bekannt. Kann man nicht vergleichen, ist aber auch sehr spannend, weil es zeigt genau, woran es hapert bei den Schweizer Banken.
Lass uns darüber sprechen, wie es jetzt weitergeht. Du hast schon ein bisschen erwähnt, dass diese neuen Anbieter immer mehr Angebote machen und die etablierten nachziehen und dass wir vielleicht auch, ich sag mal, in höheren Vermögensgruppen wahrscheinlich jetzt auch Angebote sehen, die der klassische Retail-Kunde dann vielleicht auch nutzen kann in Zukunft. Aber was ändert sich jetzt in der Branche? Gibt es vielleicht auch neue Angebote, die wir bald sehen? Wird KI das Geschäft nochmal, also Künstliche Intelligenz nochmal das Geschäft nochmal dramatisch verändern? Was sind so die Trends, die jetzt in der nächsten Zeit auf uns zukommen aus Kundensicht?
KI wird sicher spannend sein. Heute kommt KI bei den Banken vor allem hinter den Kulissen zum Einsatz. Da merkst du nicht wahnsinnig viel davon. Die setzen KI ein, um Betrugsfälle zu erkennen, um im Zahlungsverkehr die Zahlungen zu überwachen.
Herr Höfinghoff, haben Sie wirklich gerade in London bei XY gekauft? Nein, habe ich nicht, aber habe ich gemerkt, meine Kreditkarte war gestohlen.
Oder also wenn sich deine Bank bei dir meldet, ja, um eine Zahlung zu kontrollieren, dann hat das ja nichts damit zu tun, dass da irgendein Banker irgendwelche Auszüge überwacht, sondern das ist KI. Also da ist sehr viel Big Data dahinter, das funktioniert sehr gut. Also da haben die Banken schon sehr viel investiert. Was man im Moment noch gar nicht sieht, sind KI-Anwendungen, nach vorne raus, also wo du wirklich einen neuen Zugang zu deiner Bank bekommst. Ich staune immer ein bisschen darüber, dass meine Bank, meine Hausbank, die hat jetzt mittlerweile 20 Jahre Zahlungsdaten von mir, die weiß genau, wo ich investiert bin, die weiß, wo ich das Geld ausgebe. Das bringt mir überhaupt keinen Nutzen, oder? Und ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich neue Anwendungen kommen, sei es Analyse meiner Daten, daraus abgeleitet Vorschläge für...
Aber jetzt muss ich mal eine Lanze für die, deine Hausbank brechen. Ich weiß ja nicht, welche das ist, musst du auch nicht sagen. Aber bei mir steht oft auch im Konto dann, ja, du hast so und so viel bei Coop oder bei Migro oder bei Swiss fürs Ticket oder für Edelweiß oder wen auch immer ausgegeben. Also fürs Shopping oder du hast ja dort was geleistet. Und dann kann man das ja schon rubrizieren. Das hilft mir dann schon, dass ich am Ende des Jahres sehen kann, oh, ich muss mal ein bisschen...
Aber hast du jemals von deiner Bank eine Empfehlung bekommen, wo eine Push-Meldung kam und dann hieß es, Herr Höfinghoff, Sie geben immer mehr Geld im Ausland aus, haben Sie sich schon mal überlegt, eine andere Karte zu beziehen?
Aber das ist ein Riesendatenskandal, oder?
Wieso?
Ich würde mich auch freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Leute, die uns jetzt zuhören und diese Produkte entwickeln, würden wahrscheinlich sagen, ja, würden wir gerne machen. Aber ich weiß nicht, viele Privatkunden würden wahrscheinlich sagen, also das möchte ich nicht, dass meine Bank mir sagt, ich möchte jetzt bitte dort oder dort mal ein bisschen weniger oder mehr einkaufen.
Aber genau das ist es ja, was dein persönlicher Berater auch macht. Also die Leistung eines Anlageberaters ist ja gerade, den Kunden zu verstehen und zu sagen, Herr Höfinghoff, Sie haben das und das in Ihrem Bankdepot liegen, Sie haben noch eine Hypothek, vielleicht wäre es gescheit, sich mal noch zu überlegen, ob Sie eine Lebensversicherung brauchen oder ob Sie das und das.
Das machen die ja.
Eben, und im traditionellen Banking macht man das und das ist eigentlich dein Berater, der sich in dich reinversetzt und überlegt, was könntest du brauchen.
Du glaubst, das kommt, dass die App sich dann bei mir meldet und
natürlich,
sagt...
Also ich bin überzeugt, das wird kommen, weil das ist ein Riesenpotenzial, einerseits um dich besser zu bedienen, andererseits auch für die Bank, um dir zusätzliche Dienstleistungen zu verkaufen. Ich meine, schau dir an, was im Onlinehandel passiert ist mit Zalando, mit Amazon, das ist genau das, oder? Und ich glaube, da werden wir sicher noch neue Anwendungen sehen, wo die KI auch effektiv Nutzen stiften könnte und natürlich muss sich eine Bank überlegen, wie setze ich das um, dass der Höfinghoff dann nicht das Gefühl hat, halb China weiß, wo er sein Geld ausgibt. Aber das war schon immer das Geschäft der Banken, mit diesen Thematiken umzugehen. Da bin ich eigentlich überzeugt, dass es funktioniert.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Also da sind wir noch nicht. Reden wir ein bisschen über das Heute und Jetzt. Gib uns doch ein bisschen Tipps und Tricks aus Nutzersicht und Nutzerinnensicht. Worauf muss ich achten? Also wenn ich noch nicht Kunde bin vielleicht, was ich dann machen soll. Und
also,
wenn ich schon Kunde bin, worauf man auch achten soll bei diesen Anbietern.
Wenn eines jetzt klar wurde, ist, setz nicht alles auf eine Karte. Und ich meine das nicht nur mit der physischen Karte.
Wie viel brauche ich denn? 5, 4?
Nee, Karten brauchst du vielleicht 2 oder 3. Also um jetzt mal bei den Karten
oder
zu bleiben.
Apps. Man braucht ja gar keine Karte, die kostet sogar extra.
Ich habe die meisten ja auch nur noch virtuell.
Ich bin ja sehr konservativ, ich nehme immer noch die Karte noch für 5 Stutz dazu.
Ich habe es als Backup auch, aber brauche ich nicht
mehr. Damit
ich
wenigstens im Portemonnaie sehe, welche App ich habe.
Nee, aber ich meine im Prinzip, also um mal bei den Karten zu bleiben, du musst dir überlegen, da gibt es vielleicht eine, die hat ein tolles Bonussystem, das nutze ich dann, wenn ich in der Schweiz was Teures kaufe und ich habe eine, die hat super Wechselkurse, die brauche ich für die Ferien und dann kannst du dir noch überlegen, okay, das eine ist vielleicht eine Debitkarte, da kann ich nur ausgeben, was ich auf dem Konto habe, dann brauche ich vielleicht noch eine echte Kreditkarte, wo ich wie im Notfall mal schnell auch für 6.000, 7.000 Franken was bezahlen könnte.
Warum brauche ich jetzt 4 Konten? Warum?
Und,
oder
also
4
eben,
Kartenanbieter?
Und das Gleiche gilt eigentlich auch bei deinen Bankkonten. Du musst dir überlegen, kann meine Hausbank alles, was ich brauche, oder gibt es vielleicht eine andere Bank, die irgendwas besser macht? Börsentrading zum Beispiel. Oder günstige Überweisungen, wenn du irgendwie regelmäßig Geld ins Ausland überweisen musst, weil du vielleicht Verwandte im Ausland hast, dann könnte es sein, dass es eine Bank gibt, die das besonders günstig macht und dann machst du das mit dieser Bank.
Und wenn ich jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung, wenn ich jetzt wissen möchte, wie ich das mache, dann gehe ich auf die handelszeitung.ch und schaue mir an bei deinen Artikeln, Michael Heim, du hast ja viele Analysen schon gemacht.
Ja, also wenn du wissen willst, wer die günstigsten Wechselkurse hat, dann findest du das garantiert bei uns. Das testen
Michael
wir regelmäßig.
Heim, genau, wir finden das.
Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, du kannst heute mit wenig Aufwand ein Konto eröffnen und mit ein bisschen mehr Aufwand auch ein Konto wieder schließen. Das ist noch interessant, das ist dann nicht mehr ganz so leicht. Aber durch das, dass viele dieser Konten auch keine Fixkosten haben, kannst du das einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das ist fast die wichtigste Botschaft. Und das andere ist, und das kommt ein bisschen damit einher, du darfst die Übersicht nicht verlieren. Also man hat dann schnell mal hier noch ein Konto eröffnet, da noch ein Konto eröffnet. Also dass man sich auch mal überlegt, brauche ich das auch wirklich oder schließe ich das dann mal wieder? Weil das ist oft dann nur irgendwo auf deinem Handy gespeichert. Und du, ja, die Gefahr, dass du ganz blöd gesagt ein Konto vergisst, die besteht heute durchaus.
Das passiert dir mit deinen 30 Konten.
Mir passiert dir hoffentlich noch nicht. Und ich glaube, das ist noch wichtig. Also vielleicht auch dir zu überlegen, habe ich das irgendwo noch offline dokumentiert? Weil es kann immer mal sein, dass du dein Handy, es fällt dir in den Zürichsee und funktioniert nicht mehr. Komme ich da noch an mein Konto
Deshalb
ran?
Deshalb nehme ich ja immer die Plastikkarte genau. noch dazu.
Genau, aber auch so, weißt du, wie ist genau das Login für dieses Konto? Habe ich das nur auf dem Handy gespeichert oder habe ich das noch irgendwo in einem ganz altmodischen Ordner auf dem Blatt Papier abgeheftet? Oder ich meine,
machen wir mal einen extra Podcast zu, wenn ich mein Handy verliere. Ich glaube, das ist der Horror.
Genau, das ist wirklich
der absolute Horror.
Konten neu zu installieren. Oder vielleicht auch noch da so ein kleiner Tipp. Wir sind jetzt beide noch nicht gerade im Alter, wo wir uns schon an unsere Erben denken müssen, aber du weißt ja nie, was passiert. Wissen deine Nachkommen eigentlich, wo du ein Bankkonto hast. Mhm. Oder? Früher war das relativ einfach. Ich kann mich erinnern, dass mal eine Tante von mir gestorben ist. Da kommen dann die Briefe rein und die Erben sehen, da kommt noch ein Brief von der Mikrobank und einer von der Kantonalbank. Und da gehe ich mal auf die Bank und frage, ist da was rum? Oder? Heute weiß da niemand genau, wo du noch irgend so ein digitales
Tante
Konto hast.
Ein Krypto-Wallet, was genau. ganz wertvoll
Wie
ist.
Wie komme ich an das Krypto-Wallet meiner verstorbenen Tante? Also ich meine,
ist noch ein Podcast-Thema. Das machen wir, das machen wir bald.
Podcast, aber einfach mal zu überlegen, vielleicht ist es nicht schlecht, irgendwo noch einfach eine Liste zu haben, wo ich überall ein Konto habe.
Michael, herzlichen Dank. Ganz viele Tipps und Tricks und zwei tolle neue Podcast-Themen haben wir auch gewonnen.
Die machen wir dann später mal.
Danke dir für deine vielen Inputs. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich sage es nochmal, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr uns hört. Danke dir, Michael. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Danke dir.